22.12. abends. Zwei Stunden später saß ich zwischen Kain König und Paul an einer langen, grob gezimmerten Tafel, die dem Begriff Stammtisch neuen Sinn verlieh. Urkunden und Geweihe bedeckten alle freien Flächen, Dreierwände der Stube fast von den Fußleisten bis zur Decke. Die vierte, lange, fenster- und türlose Seite war vollständig mit einer Zeichnung versehen, die auf den ersten Blick wie ein riesiger Schaltplan wirkte, sich bei näherer Betrachtung als ein über Jahrhunderte reichender Stammbaum erwies. Gerade wollte ich Paul darauf ansprechen, als dieser mir zuvorkam. Dazu später. Zu dem anderen auch. Wir warten noch auf Willen und ein paar andere. Vorher macht das ja keinen Sinn. Lass uns erstmal Lüt und Lüt nehmen. Wir stießen mit den Beugelbuddeln an. Auf Ihr Wohl, sagte ich. Auf das Deine, erwiderte der Gastgeber. In diesem Moment betrat Rasputin den Raum. Ich erkannte ihn auch relativ angezogen wieder. Er trug immerhin ein Leinenhemd und eine kurze Lederhose und ähnelte so dem Jungen auf dem Verkehrsschild, abgesehen von den fehlenden Löchern im Kopf und seinem Bart. Ohne Umschweife umarmte er den Jubilar so heftig, dass ich die Knochen knacken zu hören meinte, schüttelte ihm dann ausführlich, aber wortlos die Hand, bevor er in eine Umhängetasche griff und eine Wurst erstaunlichen Ausmaßes hervorholte. »Alles Gute, mein Lieber, zum 84.« fand er endlich Worte und ergänzte, »Hirsch, Hermann, Hirsch!« Der Angesprochene fingerte sofort ein Klappmesser aus seiner zerbeulten Hosentasche und schnitt noch im Stehen und aus der Hand die Wurst auf. »Danke dir, ach Mensch, das hätte aber doch nicht nötig getan.« 84? Da hatte ich ja knapp daneben gelegen. Während Hermann die ersten Scheiben verteilte, steckte mir Rasputin seine Hand entgegen. »Wusste ich ja, dass wir uns bei Hermanns Geburtstag wiedersehen. Ich heiße übrigens Peter, Peter Will«, grinste er und schaute mich auffordernd an, suchte wohl den Erkenntnisblitz in meinen Augen, wartete jedenfalls auf eine Reaktion. Den Gefallen tat ich ihm nicht. »Wieso Hermann? Ich dachte Paul«, fragte ich stattdessen nach. Peter Willen zog seine Augenbrauen zusammen, verharrte so einige Sekunden, setzte sich dann. Den Rest des Abends schaute er immer mal wieder irritiert zu mir herüber. »Gut so.« Aus König sprudelte es zur Erklärung meiner Namensverwirrung »Hermann Paul«. Und seine Frau Selma Paul, genannt Paulchen. Ihr Sohn hieß Paul, Paul Paul, ist kurz nach der Geburt gestorben. Ihre Tochter haben sie dann Paula genannt. Vor 13 Jahren, Paul, der also Hermann hieß, hatte mitgehört und unterbrach König mitten im Satz, indem er ihm ein dickes Stück Hirsch in den Mund schob. Dann schnitt er auch mir eine Scheibe ab. Jetzt geht's erstmal um die Wurst und dann um Franzkowski in der Regentonne. »Genau«, sagte Kain König, »Franzkowski, Regentonne. Wir können dann ja mal anfangen.« Peter Willen fragte, »Soll denn jeder selber oder lieber gegenseitig?« Ich kaute auf der Wurst. Das fleischliche Äquivalent zum zuvor genossenen Whisky. Der Hirsch galoppierte über meine Zunge. Harz, Thymian, ein Hauch Anis, frisches Gras, Steinpilze, aber vor allem frei gelebt habendes Fleisch. Wie konnte etwas so unverschämt gut schmecken? Mit welchem Mist sättigte ich mich üblicherweise? Wie zuvor der Whisky machte mich nun diese Wurst wütend. Ich riss mich zusammen. Irgendwie lief die ganze Geschichte zu sehr an mir vorbei und ich beschloss, die Kontrolle zu übernehmen. Entschuldigung, aber da es sich um Ermittlungen in einem Mordfall handelt und schließlich ich der Ermittler bin, würde ich jetzt ganz gerne mal mit dem Ermitteln anfangen. Wider Erwarten wurde ich bis hierhin nicht unterbrochen. Tatsächlich hatte ich den Eindruck, eine gewisse Aufmerksamkeit erlangt zu haben. Nun galt es, durch präzise Fragetechnik ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen. Also stellte ich ihnen die eine andere Frage, die sich mir seit meiner Ankunft gestellt hatte. »Sagt mal, was seid ihr eigentlich für komische Leute?« Keine Reaktion. Endlose 5 Sekunden passierte nichts. Es war König, der die Stille unterbrach, indem er das tat, was er bisher mit jeder meiner Fragen getan hatte. Er ignorierte sie. »Ich erzähle ja gern die Geschichte mit Franzkowski und Peter bei der Wurstprobe.« »Na, dann erzähl doch«, forderte Peter Willen ihn auf. Ich versuchte noch einmal dazwischen zu kommen. Darf ich mal? Aber König ließ sich jetzt nicht mehr aufhalten. Die Kurzfassung, versteht sich. Also, wie er allgemein bekannt ist, betreibt unser lieber Jägersmann Willen einen schwungvollen Handel mit Wildbret. Nicht ganz so schwungvoll leider, ergänzte Willen, und König fuhr fort, ohne die dafür notwendigen Zertifikate zu besitzen. Kleinkarierter Nachtwächterstaat, meckerte Willen. Was bei unserem verblichenen Ex-Amtmann Beschützerinstinkte weckte, von wegen, alles muss ja seine Ordnung haben. Und wenn das jeder machen würde. Jetzt warf Hermann Paul kauend ein. Dabei kann das nicht nur nicht jeder, sondern kaum jemand, jedenfalls nicht so lecker. Wofür sich Willen mit einem huldvollen Nicken Richtung Paul artig bedankte. König ließ sie nicht abbringen. Franz Koski trabt also an diesem Samstag zu Willen. Samstag ist Verkaufstag bei mir auf der Diele, erklärte Willen an mich gewandt, und König ergänzte, genau, mit Verköstigung ist immer nett was los. Worauf Willen wieder meckerte, ja, probieren tun alle, nur kaufen wollt ihr immer nix. Franz Koski brüllt jedenfalls vor versammelter Mannschaft rum, erzählte König weiter, dass er Willen schon angezeigt und dieses illegale Treiben bald ein Ende habe. Tobte also rum wie Rumpelstilzchen. Als er mal kurz Luft holen muss, da sagt Willen ganz ruhig zu Franz Koski. König macht eine Pause, versichert sich mit einem Blick in die Runde allgemeiner, insbesondere jedoch meiner Aufmerksamkeit, bevor er fortfuhr. Sagt also Peter, weißt du, was ich glaube? Sogar aus so einem armen Würstchen wie dir könnte ich noch eine leckere Wurst machen. Schnappatmung bei Franz Koski und Abgang. Zustimmendes Gemurmel und Flaschenklopfen belohnen König für gelungene Wiedergabe der Ereignisse. Zufrieden lächelnd lehnt er sich entspannt zurück. Hast du gehört? Peter Willen fixiert mich mit seinen Husky-Augen. Durch den Wolf wollte ich ihn drehen, nicht in die Tonne stopfen. Eine Aussage, die kein König mit seinem unvermeidlichen Genau bekräftigen musste. Das beweist natürlich ihre Unschuld, sagte ich. Irgendwo in der Tiefe des Hauses begann eine Uhr mit tiefem Glockenschlag die Zeit zu zählen. Mit dem achten Schlag flog die Tür zum Garten auf und in Sekunden füllte sich der Raum mit Gästen, die während des Eintretens im Kanon viel Glück und viel Segen sangen, worin die schon anwesenden Gäste routiniert einstimmten. Das machten die offenhörig nicht zum ersten Mal. Nachdem sich am Ende des Liedes alle gegenseitig applaudiert hatten, begrüßte Hermann Paul die neu hinzugekommenen, nahm Glückwünsche und Bücher, Schnaps und Würste entgegen. Dann versorgte er alle ausgiebig mit Bier und Kölm, während seine Frau die schwere Tafel unablässig mit Tellern und großen Schüsseln belud, aus denen es kräftig dampfte und würzig roch. Ich wurde beiläufig mit einem Nicken begrüßt, ansonsten aber nicht weiter beachtet. Nur ein junger, verglichen mit den anderen Gästen weniger blasser Mann, stellte sich hinter mich, streckte mir seine bis zu dem Knöchel dicht und dunkel behaarte Hand entgegen und nötigte mich so, mich halbwegs ihm zu- und aufzurichten. »Guten Abend«, sprach er leise und mit leicht französischem Akzent, während er meine Hand ergriff und in weiten Amplituden schüttelte. »Mein Name ist Ismail bin Aladin bin Jafar ad-Halabi ad-Tarak. Ich freue mich, dich zu essen. Nenn mich Ismail.« Bevor ich seine Grußformel erwidern oder korrigieren konnte, hatte Ismail sich schon zu einem freien Platz am Ende des Tisches begeben. »Euer Quotenflüchtling?« fragte ich kein. »Entfernte Verwandtschaft aus Aleppo«, antwortete der. »Ist kompliziert.« Mehr sagte der sonst so Gesprächige nicht, denn seine und auch die allgemeine Aufmerksamkeit richteten sich jetzt auf Grünkohl, Moorkartoffeln, Rehrücken, falls von einer schnellen Kugel erlegt, womöglich Halal, Kassler und Pinkel, sicherlich nicht Halal. Etwa 30 Leute hatten sich mittlerweile um den Tisch versammelt, drängelten sich auf den Bänken, beluden sich die Teller und prosteten Paul zu. Ein wahrer Leichenschmaus. Als alle zufrieden kauten, lehnte sich Hermann Paul ein wenig zu mir herüber. Bei mir waren es übrigens die Weihnachtsbäume, mit denen ich ein bisschen meine Rente aufbessere. Läuft eine Klage gegen mich, dank Franz Koski. Peter Willen ergriff vom anderen Ende des Tisches das Wort. Und bei Kain war es seine neue Remise, die, wie viel Kain? 5 Zentimeter? Kain König bestätigte, genau. Und Willen fuhr fort, 5 Zentimeter zu nah an Franskowskis Grundstück stand. König vollendete. Franskowski hat geklagt und weil ich nicht so gerne vor Gericht gehe, habe ich sie abgerissen und 5 Zentimeter weiter wieder neu aufgebaut. Ich blickte in die zufrieden mampfende Runde. Kein König flüsterte mir in übertriebener Heimlichkeit die Namen der mir noch Unbekannten zu. Irgendwann sollte ich sie mir mal aufschreiben, am besten mit Foto. Auffordernd schaute mich mein Gegenüber an, eine füllige Mitvierzigerin mit Prinz-Eisenherz-Frisur und runder Nickelbrille, deren Namen mir König auch zugeraunt und den ich sofort wieder vergessen hatte. Mich in Ruhe betrachtend, kaute sie zu Ende, legte dann die Gabel beiseite, fingerte etwas Knorpeliges aus dem Mund und legte es auf den Tellerrand, wischte dann ihre Hand unter dem Tisch an irgendetwas ab, um sie mir zu reichen. Monika, moin, stellte sie sich vor. Vielleicht sagte sie aber auch Marion. Ohne Umschweife beantwortete sie mir dann meine nicht gestellte Frage. Motiv, Mittel, Möglichkeit, schon klar. Motiv habe ich persönlich keins, aber den Vorstand vom Verein wollte er haftbar machen für entgangene Zuschüsse. Ich machte übrigens die Kasse. Sie griff sich wieder ihre Gabel, fischte noch eine Wurst aus der nächsten Schüssel und aß weiter. Zwischen den Bissen ergänzte sie. Mittel. Bin ich auch von kräftiger Statur, so traue ich mir doch nicht zu, einen Mann von Franskowskis Format kopfüber in eine Regentonne zu hieven. Sie strich etwas Senf auf ein aufgegabeltes Stück Kassler. Möglichkeit. In der fraglichen Nacht war ich im Bett leider alleine. Sie versuchte einen koketten Augenaufschlag. Kein Alibi. Verhaftest du mich jetzt? Ich nötigte mir ein Lächeln ab, schaute dann Hermann Paul erwartungsvoll an. Das funktionierte prompt. Also zum Motiv. 140.000 Euro Zuschuss hätten wir angeblich kriegen können aus einem EU-Topf für infrastrukturelle Maßnahmen. Nur ein Viertel über Umlage selbst bezahlen müssen. Dafür sollten wir dann unsere Dorfstraße schön asphaltieren lassen, mit Bürgersteig links und rechts, Bornsteinkante, Regenablauf, Gullydeckel. Monika ergriff zwischen zwei Bissen noch einmal das Wort. Wir haben abgestimmt und waren uns einig, braucht hier kein Mensch. Außer Franzowski, vermutete ich. Genau, sagte kein König und schaute auffordernd in die Runde. Die Runde schaute zurück. Die Runde grinste und die Runde sprach wie aus einem mehr oder weniger vollem Munde, damit das hier mal ordentlich wird. Die Runde lachte, der Köhm kreiste. Ich trank auch noch einen. Paul erzählte weiter. Daraufhin hat Franskowski den Vorstand verklagt wegen entgangener finanzieller Vorteile. Das Verfahren ist noch anhängig. Das heißt jetzt ja wohl nicht mehr, oder? Wo kein Kläger? Jedenfalls nach Vereinsrecht, seine Tonlage wurde amtlich, haftet der Vorstand eines Vereins unter Umständen auch mit seinem privaten Vermögen für finanzielle Schäden, die durch schuldhaftes Tun oder Unterlassen entstehen. Er lachte. Deswegen sitzen hier noch ein paar Leute, die nicht so gut zu sprechen sind auf den Franskowski. 6 Hände hoben sich am großen Tisch und winkten mir fröhlich zu. Waren, korrigierte sich Paul. Peter Willen meldete sich wieder vom anderen Tischende. Und so könnte jeder seine Geschichten erzählen über Franskowski. Die angeblich 700 € teure Jacke, die angeblich der Welpe von den Nachbarn angekaut hat. Wenn das mal nicht seine eigene Töle war, warf ein schmaler Mann vom Ende der Tafel ein. Kratzer an seinem Auto, angeblich vom Heuhänger. Wenn das mal nicht auch seine Töle war, kam es wieder von rechts. Willen zuckte mit den Achseln. Und all so ein Tüdel, eigentlich lachhaft. Franskowski hatte aber noch mehr zu bieten und das war gar nicht mehr witzig. Stimmt, aber das muss bis morgen warten, zeigte sich Hermann Paul unerwartet zugeknöpft. Erzähle ich dir morgen, versprochen, stupste er mich dann etwas schief lächelnd an. Aber Tobi, deine Geschichte wäre noch nett, wandte er sich an das andere Ende des Tisches und stellte mir den Mann erneut vor, der Willens Rede zweimal unterbrochen hatte. Tobias Huis-Intfeld. Wohnt im letzten Haus am Berg, ein bisschen abgelegen. Angesichts meiner Schwierigkeiten, dieses Dorf überhaupt zu finden, versuchte ich mir vorzustellen, was für die hiesigen Bewohner wohl abgelegen bedeutete. Und auch das Bild von einem Haus am Berg schien mir in einer Gegend flach, fast wie ein Kuchenblech, nicht ganz stimmig. Tobias Huisinfeld begann also seine Geschichte, die außer mir sicherlich jeder kannte. Dennoch hörten alle aufmerksam zu, und nur ein geflüstertes "Gib mal den Köhm" war ab und an zu hören. Ich nahm auch noch einen. "Ja, das mit meiner Boa", hob Huisinfeld an. "Das war schon traurig", er lachte. "Also, für unseren Gast zur Erklärung. Außer Kühen im Stall hatte ich bis letztes Jahr auch einige Schlangen im Keller. Kann man auch melden. Aus dem Gift macht die Tropenklinik in Hamburg dann Antiseren. Netter Nebenverdienst. Alles ganz offiziell, versteht sich. Außer den Boas eben. Bekanntermaßen ja keine Giftschlangen. Die würgen ja mehr so, sind also ganz harmlos. Deswegen auch nicht ganz so streng eingesperrt. Dürfen auch mal im Haus rumkriechen. Ist nicht jedermanns Sache, weiß ich. Ich finde die aber schön. Und so beruhigend. Jedenfalls beruhigender als Franzkowski seine elende Kläfthöhle. Die nervte den ganzen Tag und die halbe Nacht. Bis hinten raus auf meinen letzten Acker habe ich diesen Mistviech kläffen gehört. Rannte auch immer draußen auf der Straße rum und jagte allem und jeden hinterher. Paar Leute hatten da schon Respekt vor, auch wenn sonst nichts passiert ist. Hat also nicht gebissen oder so. Halt nur genervt. Eines Tages aber plötzlich nicht mehr. War endlich Ruhe, weg, verschwunden. Franzkowski suchte seinen Köter natürlich überall und fragte rum, ob den wer gesehen habe. Hatte aber keiner. Schließlich kam er auch zu mir. Ich hatte aber auch nichts gesehen. Franzkowski steht also bei mir auf dem Hof unter der Kastanie, erfreulich verzweifelt, als er, wie um den Himmel um Hilfe anzuflehen, die Hände faltet und den Blick nach oben richtet und gar nicht mehr aufhört, nach oben zu gucken. Da gucke ich dann auch mal nach oben und sehe, was er sieht. Huisinfeld schaute in die Runde, dann nach oben, hob beide Arme Richtung Decke und fuhr dann fort: "Meine schöne Boa, elegant um mehrere Äste gewunden, größtenteils schlangenschlank, bis auf diese dicke Beule in der Mitte." "Die Geschichte wird von Mal zu Mal besser", raunte Paul mir zu, während er und alle anderen ihre Bierflaschen mehrfach auf die Tischplatte donnerten. "Tja", sagte Huisinfeld und füllte sein Glas. Für die Misthöhle brachte Franzkowski erstmal ein Zertifikat an, dass das Viech was ganz selten Teures war, sowas Asiatisches. Hat mich schon mal 3.000 gekostet. Veterinär- und Gesundheitsamt bekamen dann öfter anonyme Hinweise, denen sie verpflichtet waren nachzugehen, naja, und wer sucht, der findet. Wurde mir dann zu anstrengend. Nach einiger Zeit habe ich also aufgegeben mit den Schlangen, aber..." Und nun hob er sein Glas. "Ruhe war und ist jetzt noch mehr Wohlsein." "Wohlsein", schallte es zurück. "Den Köhm hinunterschüttelt", kommentierte Monika. "Tja, der hat nichts ausgelassen, der Franzkowski." Was kein König zu der Bemerkung inspirierte: "Apropos auslassen, auch noch ein Köhm?" "Genau", sagte ich. Gegen 2 Uhr morgens lichtete sich der Kreis und die übrig gebliebenen rückten zusammen. So kam Peter Willen neben mir zu sitzen, der mich schließlich erwartbar nebenbei und unerwartet klar artikulierend fragte: "Und hast du mich mittlerweile einordnen können?" Mir fiel das Sprechen schon etwas schwerer. Ich hatte diesen Köhm wohl unterschätzt. "Dein Gesicht hättest du dir gar nicht so zuwachsen lassen müssen brauchen. Das war ja eh kaum in der Presse. Aber dein Arsch hat sich gut gehalten. Sieht genauso aus wie vor 6 Jahren oder 7. War das jetzt eigentlich eine Tätowierung oder ein Muttermal, was aussieht wie Sylt? Linke Backe? Habe ich vergessen." "Brandmal", sagte Willen. "Und es ist 8 Jahre her. War mir damals leider auch kurzfristig entfallen, steht ja auch nicht so im Fokus meiner Wahrnehmung." "Wieso Locus?" fragte ich. "Fokus", korrigierte Willen, obwohl Locus in dem Zusammenhang auch nicht ganz falsch wäre. "Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, wie lange unsere Aktionsgruppe damals für dieses Happening trainiert hat? Oder meinst du, das wäre so einfach, die Notdurft von 12 Aktivisten so koordiniert abzurufen?" Ich kann es mir vorstellen, wenn auch ungern, sagte ich. Ich kriege ja schon Verstopfung, wenn ich woanders als zu Hause aufs Klo muss. Das tut mir aber leid, fürsorglich schaltete sich Paulchen ein. Da habe ich aber ein ganz mildes und trotzdem sehr wirksames Mittel. Wenn du morgen also Probleme hast. Ja, nee, danke. Was ich sagen wollte, ich wandte mich wieder an Willen. Eure Aktion war scheiße, ich kicherte. Ja, definitiv, sagte Willen ernst. Aber die damals geplante Düngeverordnung zur Umsetzung der EU-Richtlinie 91/676 ignorierte die Wirklichkeit von Stickstoffeintrag und Nitratbelastung unserer Gewässer aus Gründen der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Was bedeutet laktosefreies Milchpulver an die genetisch bedingt laktoseintoleranten Chinesen zu verticken, ergänzte ein neu hinzukommender Gast von der Gartentür her. Na, seid ihr schon bei den alten Heldentaten? Wilfried, begrüßte Hermann Paul den Neuen. Je früher der Morgen und so weiter. Wie schön, setz dich. Kühm, aber immer, sagte der Wilfried genannte und setzte sich mir kurz zunickend zwischen Paul und Paulchen, legte mit schwarzöligen Fingern irgendwas Metallisches vor sich auf den Tisch und ließ sich von beiden Seiten gleichzeitig umarmen. Dann stießen wir alle noch einmal zusammen auf Hermanns vergangenen Geburtstag an, bevor Wilfried den Faden wieder aufnahm. Also sagten wir uns, wenn der Minister auf die Interessen der Umwelt scheißt, scheißen wir zurück. Sie waren auch dabei. Dritter Arsch von links auf dem berühmt gewordenen Titel der Bild-Zeitung des nächsten Tages. Dank fehlender besonderer Merkmale, und vom Hintern abgesehen waren wir ja vermummt, nicht so leicht zu identifizieren wie unser Freund hier. Ehrlich gesagt hatte ich die Idee, den sogenannten Volksvertretern während der Debatte vom Besucherbalkon aus aufs Haupt zu kacken. Einige Sonntage zuvor hatte ich in der Sendung mit der Maus die Geschichte von dem Maulwurf gesehen, dem jemand auf den Kopf gemacht hatte. So kam ich drauf. Blöderweise richtete sich anschließend das Interesse der sogenannten Öffentlichkeit nicht wie beabsichtigt auf die Düngeverordnung, erklärte Will. Stattdessen wurde diskutiert, ob es sich beim Bescheißen von Politikern um Körperverletzung, um Verunreinigung öffentlichen Gutes oder, für die Politiker, um normales Lebensrisiko handelte. Für mich, der als einziger erwischt worden war, eine durchaus relevante Frage, entschied die Antwort doch über Freiheitsentzug oder Geldstrafe. Hätte nicht einer der Abgeordneten eine kleine Beule am Hinterkopf nachweisen können, wäre mir die JVA erspart geblieben. Zwar wurde später per DNA-Analyse nachgewiesen, dass der betreffende bzw. getroffen habende Pflaumenkern nicht aus meinem Darmtrakt stammte. Mit der Einstufung als kriminelle Vereinigung ersparte sich das Gericht aber die Notwendigkeit eines individuellen Schuldbeweises. Wie konnte der Kerl nach all den Schnäpsen noch so verquast reden? Ich fand die Pflaumenfresserei vorher auch sehr lästig. Hätten wir doch damals schon Paulchens sanftes Abführmittel gekannt, ergänzte Wilfried. Ich erinnere mich, erinnerte ich mich. Ihr seid ja erstmal alle entwischt. Irgendjemand hat dann auf dem Foto dieses spezielle Zeichen erkannt. Es wurde aber nie öffentlich, wer dich verpfiffen hat. Muss ja jemand gewesen sein, der dich ganz gut kannte. Kennst du den? Schaltete kein König sich ein, der verblüffend lange schon geschwiegen hatte. Fritzchen ist erst seit ein paar Wochen auf einem katholischen Internat. Im Biologieunterricht fragt der Lehrer, was springt von Baum zu Baum, isst Nüsse und hat einen langen, buschigen Schwanz. Sagt Fritzchen, wenn ich so meinen Intellekt befrage, müsste das ein Eichhörnchen sein. Wie ich aber den Laden hier kenne, ist das wahrscheinlich wieder das herzallerliebste Jesuskind. Wie jetzt? Schaltete ich spät. Franzkowski wieder, oder was? Woher kennt er dich, sie denn nackt? In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es schon mal einen sogenannten Lehrermangel, erzählte Wilfried. Damals wurden alle möglichen von pädagogischen oder didaktischen Fähigkeiten unbelastete Leute mit einem Fünkchen Fachkenntnis auf die Schüler losgelassen. Franzkowski war unser Aushilfslehrer für Sport und Schwimmen. Da steht man schon mal gemeinsam nackig unter der Dusche. Peters Brandmal war ein Hingucker, mit dem er natürlich aufgezogen und über den auch geredet wurde. Sylt ist am Arsch und so. Da gibt es also schon eine Menge Leute, die davon wussten. Keine Ahnung, ob von denen jemand Jahrzehnte später die Gelegenheit nutzte, um Peter zu verpfeifen. Keine Ahnung, ob Franzkowski ein Motiv hatte. Keine Ahnung, ob Franzkowski für irgendetwas ein Motiv brauchte oder ob es ihm einfach reichte, ein Arsch zu sein. Wilfried hielt inne, schaute mich an. Ich halte ihn nebenbei bemerkt und ganz im Ernst für Teufelswerk. Er schaute mich eindringlicher an. Ich vermutete, dass er zu dieser Behauptung eine Frage von mir erwartete, hatte aber gerade mal wieder keine und zog ersatzweise eine Augenbraue hoch. Das schien ihm als Ansporn zu genügen. Nun gut, wenn ich mir also überlege, wer alles Peters Mutter mal kennt und wer von denen dieses Wissen an die Staatsanwaltschaft weitergeben würde, fällt mir als erster Franzkowski ein und danach ganz lange niemand. 18 Monate. Peter Willen schaute mich an und hob sein Glas. Für so'n Scheiß. Schönes Motiv, prostete ich zurück. Hat er das bei euch auch gemacht? Fragte König rhetorisch und leicht jammernd in die kleine Runde. Bei uns machte sich Franzkowski einen Spaß daraus, nach dem Schwimmunterricht in die Sammeldusche zu kommen. Dann hat er mal einem von uns kurz auf den Schwanz geschaut und gesagt, noch ein bisschen weniger und du müsstest unter die Mädchendusche. So blöde Sprüche. Ein andermal rief er in den Duschdunst hinein, meinst du, ich merke das nicht, wenn du ins Becken pinkelst? Kannst gleich den Brief an deine Eltern mitnehmen mit der Erklärung, warum du vom Schwimmunterricht ausgeschlossen wirst. Da wurden dann gleich mehrere schamesrot und Franzkowski hatte seinen Spaß. König schüttelte den Kopf. Hört sich heute lächerlich an, aber mein Gott, der hat eine ganze Generation von Schwimmbadphobikern geschaffen. König nahm einen tiefen Schluck aus der Bierpulle und setzte sie dann kopfschüttelnd behutsam auf dem Tisch ab. Wir schwiegen eine Weile. Was hast du mir da eigentlich Schönes mitgebracht? Wechselte Hermann Paul das Thema. Nicht dir, sondern Selma, sagte Wilfried und nahm das Metallteil in seine öligen Finger. Das hier ist der ausgeschlagene Pilzstößel von unserem Motor 2, den ich austauschen musste, während ihr hier schön gefeiert habt. Soll ja niemand frieren müssen zu Weihnachten. Nun läuft der Motor wieder rund, ich weiß aber leider immer noch nicht, warum das Ding hier schon nach 200 Betriebsstunden so fertig aussieht. Meine Hoffnung ruht auf dir, Selma. Welcher Fehler an dem von dir so trefflich konstruierten Biogasmotor sorgt für einen platten Stößel, und zwar am Auslassventil vom dritten Zylinder? Selma Paul nahm den Stößel in die eine Hand, zog mit der anderen eine Lesebrille aus der Hemdtasche und setzte sie sich auf die Nasenspitze. Die anderen rückten interessiert näher und steckten ihre Köpfe zusammen. Ich nutzte die Gelegenheit und verabschiedete mich grußlos. Die hartgesottenen Nachtschwärmer hatten nun Wichtigeres zu erforschen als den Mord an ihrem Nachbarn. Wohl ein Wärmeproblem, vermutete Hermann Paul, während die Uhr irgendwo in den Tiefen des Hauses einen Halbstundenschlag von sich gab. Halb was, fragte ich mich kurz, war aber an der Antwort nicht ernsthaft interessiert. Da schwirrte noch ein anderer Gedanke durch mein leicht vernebeltes Bewusstsein und verwaberte dort ungeprüft. »Das ist ja eh klar, du Ingenieur«, brummte Paulchen ihren Mann zärtlich an, als die Tür hinter mir ins Schloss klickte.